Kapitel 12 – Drei Freunde und die abenteuerliche Flucht ins Weltall. Jonah überlegte, was er tun könnte. Welchen Wunsch muss er jetzt denken? Vielleicht war das seine Rettung. Jonah dachte an eine Szene, die er einmal in einem Spielfilm gesehen hatte. Er wünschte sich eine Wand aus Feuer, die aus der Straße herausgeschossen kommt. In diesem Moment entstand auf der Bundesstraße von links nach rechts ein Spalt von 20 Zentimetern. Nur 3 Sekunden später schossen Flammen nach oben, die sich nach etwa einem halben Meter zu einer zusammenhängenden Feuerflammenwand aufbauten. Diese Feuerwand war mindestens 10 Meter hoch. Das Schreien von Zelegner, Hoppes, Blackie und Heino war zu hören. Sie rannten fluchtartig zum Countach. Türen zu, Motor statt, quietschende Reifen, sie rasten davon. Jonah hörte die metallische Stimme seines silbernen Wunschstabes.
Das war Wunsch Nummer 5.
Jonah, die Tussi kommt mit Sicherheit zurück. Was machen wir nun? Fragte Yannick besorgt. Gute Frage. Ich glaube, jetzt wird es verdammt ernst. Ich muss nachdenken, sagte Jonah. Die 3 Abenteurer liefen auf der Bundesstraße weiter und erreichten nach etwa 150 Metern eine Parkplatzausfahrt. Dort sahen sie einen Imbisswagen. Die 3 hatten logischerweise einen unvorstellbaren Hunger. 3 Currywurst, große Portion Pommes mit Mayo und 3 große Cola, sagte Jonah freundlich und überlegte, wie er das wohl bezahlen könnte. Er dachte an etwas Geld. Dieser Wunsch wurde an den Wunschstab weitergeleitet. Jonah nahm seine kleine Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Jeanshose und schaute hinein. Überraschung! Es befanden sich 13-Euro-Scheine darin. Danke, lieber Ayagiak, dachte Jonah. Meldung vom Wunschstab.
Das war Wunsch Nummer 6.
Neben dem Imbisswagen befand sich eine Sitzbank. Gemeinsam setzten sich die 3 Hungrigen dorthin und genossen ihre Riesenportionen. Danica musterte die beiden Jungs. Sie bemerkten das aber nicht. »Hey, wenn ich euch beide so anschaue, also ihr seht echt cool aus. Der eine blonde Haare, der andere dunkelblonde. Yannick ist 3 Zentimeter größer als Jonah. Wenn Yannick auch so ein rundes Gesicht wie Jonah hätte, könnte man denken, ihr 2 wäre Zwillinge.« Yannicks graugrüne Augen. »Aber hallo, entscheiden könnte ich mich für keinen von euch beiden«, sagte Danica verschmitzt. »Logo, Danica, hast du eigentlich ein Ernährungskonzept?«, fragte Yannick, als er sah, wie sich Danica gleich 3 Pommesstücke in ihren Mund schob. »Ja, ich lasse es mir einfach schmecken. Alles, was Spaß macht, ist verboten oder macht dick«, meinte Danica. »Du solltest mal sehen, wie ich reinhaue«, sagte Yannick verschmitzt und wartete vergeblich auf eine Reaktion von den beiden Abenteurern. Yannick ist genau wie Jonah ein lustiger, fröhlicher und aufrichtiger Typ. Für seine Freunde ist er immer zur Stelle und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kaum waren die letzten Pommes gegessen, sollte Yannick mit seiner vorhin ausgesprochenen Vermutung recht behalten. Schon wieder war das eigenartige Motoren- und Fluggeräusch des Countach zu hören. »Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Bei der Tante Selegner tickt's doch nicht richtig. Wieso findet die mich immer?« »Ich begreife das nicht«, sagte Jonah, fügte nach einer kurzen Pause hinzu. »Wir müssen jetzt über uns hinauswachsen. Wir müssen uns die Freiheit um die Nase wehen lassen. Aber wie können wir endgültig die Königin abschütteln, wenn ich nur wüsste...« sagte Jonah verzweifelt. Er grübelte nach, er dachte an viele Dinge und die Fluchtideen wetteiferten in seinem Gehirn. Ihm kamen die Worte von Ayagiak und Kayan in den Kopf. Er griff an seine rechte Hosentasche. Okay, das Etui war da, die kleine Metallschachtel auch. Jonah dachte an zu Hause, an sein schönes Jugendzimmer. In Gedanken ging sein Blick auf seinen Nachttisch. Dort standen sie, die 2 Modellautos. Modellgröße 1:18, das wäre es doch, den Jaguar als fliegendes Auto. »Leute, ich hab's! Steht ihr auch auf fliegende Autos?« »Schon immer«, antwortete Yannick und Danica nickte zustimmend. Gedacht, getan. Jonas Cap leitete den Wunsch fliegender Jaguar an seinen Wunschstab weiter. Jonah verspürte ein Kribbeln an seinem rechten Oberschenkel, genau dort, wo der Wunschstab befestigt war. Der silberne Stab leuchtete blinkend noch viel heller als bisher auf. Nur wenige Sekunden später kam aus dem Nichts ein silberner Jaguar in Originalgröße angeschwebt und landete sanft, wie von Geisterhand gelenkt, vor Jonah, Danica und Yannick. Panik. Beide Türen öffneten sich von selbst. Der Imbissverkäufer erschrak und schaute verwundert auf den Jaguar. Ihm fiel ein Stück Currywurst aus dem Mund. Er schaute vorwurfsvoll auf die Bierflasche in seiner Hand und stellte die Flasche zur Seite. Sein Mund hatte Tag der offenen Tür. Er verpasste sich selbst eine zärtliche Ohrfeige. Dieser Imbissverkäufer würde mit der Tatsache weiterleben müssen, zum ersten Mal in seinem Leben ein fliegendes und alienfreies Auto gesehen zu haben. Meldung vom Silberne Wunschstab.
Das war Wunsch Nummer 7.
Danica ergriff das Wort. Jonah, ich helfe dir. Ich fliege mit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schau zurück. Da hinten kommt die Königin mit dem schwarzen Countach geflogen. Wir müssen ganz schnell fliehen. Und Yannick fügte hinzu. Jonah, ich komme auch mit. Lass dir was einfallen. Die schwarze Kiste kommt immer näher. Jonah, schnell. Verdammt nochmal. Warum zögerst du? Wir haben keine Zeit mehr. Leute, los. Macht schon einsteigen, rief Jonah laut. Die zwei Jungs und das Mädchen rannten zum Jaguar. Danica drückte die Lehne des Beifahrersitzes nach vorn und begab sich auf einen Rücksitz. Yannick warf sich auf den Beifahrersitz und knallte die Autotür zu. Jonah setzte sich auf den Fahrersitz und ließ die Fahrertür ebenfalls unsanft ins Türschloss fallen. Schnallt euch an, Leute. Yannick, drücke auf die Starttaste. Schnell, fauchte Jonah, löste die Handbremse, legte seine rechte Hand auf den Automatikhebel und zog diesen auf Stellung D. Die Startvorrichtung war blockiert. Yannick suchte nach der Starttaste. Ich sehe keine Taste. Wo soll die sein? Fragte Yannick. Mann, links die große rote Fluchttaste. Yannick, drücke endlich drauf. Ich gehe wieder auf P. Der Motor springt sonst nicht an. Die Königin kommt näher. Der Countach ist gleich hinter uns, schrie Jonah verzweifelt. Danica beugte sich nach vorne und sagte, seid ihr blöd, Mann. Da ist doch die Taste. Ich drücke drauf. So macht man das. Handeln, nicht quatschen. Festhalten, Leute. Auf geht's. Aus den Auspuffrohren kamen gelbrote Antriebsstrahlen. Der Jaguar flog mit einer Geschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern in den Himmel. Jonah, Danica und Yannick wurden in ihre Sitze hineingepresst. Das war verdammt knapp, sagte Yannick. Gut reagiert, Danica. Wenn du nicht auf die richtige Taste gedrückt hättest, Prost Mahlzeit, lobte Jonah das Mädchen, schaute in den Rückblickspiegel und sah dankbar in ihre schönen Augen. Ich habe eine Bitte. Können wir noch nach Zeppelinstadt fliegen? Ich muss meinem Vater Bescheid sagen. Vielleicht ist meine Mom schon vom Krankenhaus zurück. Ich brauche unbedingt Klamotten, sagte Danica und blickte Jonah bittend an. Machen wir doch glatt. Ab nach Zeppelinstadt, rief Jonah und schob den Schubregler, der sich neben seinem Fahrersitz befand, nach vorn. Der Jaguar flog mit seinem Abenteurerteam über die Berge und das wunderschöne Hinterland des palindromischen Binnenmeeres. Wir werden nachher in den Weltraum fliehen. Ich weiß, wie man das macht. Ich glaube, das wäre die beste Fluchtchance. In den Weltraum folgt uns die Königin bestimmt nicht. Außerdem muss ich das Iron finden. Seid ihr auf meiner Seite? Fragte Jonah. Ja, wenn du deinem Herzen folgst und in den Weltraum startest, hast du Feuer in deinem Herzen. Du wirst durchhalten bis ans Ziel, auch wenn es deine letzten Kräfte kostet, Jonah. Du schaffst das. Danica, wir schaffen das. Wir gemeinsam, okay? Sagte Jonah fröhlich. Jonah, dort unten ist die Reihenhaussiedlung. Kannst du das Auto auf der kleinen Wiese neben dem letzten Haus landen? Geht klar, Danica. Jonah setzte zur Landung an. Der Jaguar landete punktgenau auf der Wiese. Danica rannte zur Haustür und klingelte. Ihre Mom öffnete und schaute verdutzt. Danica, 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 du lebst. Mein Gott, lass dich umarmen. Danica, du lebst, sagte Danicas Mutter Karin freudig erregt und rief ihrem Ehemann zu. Ronald, komm schnell, Danica lebt. Sie ist wieder da. Mom, ich bin nicht ertrunken. Jonah und ich, wir haben uns gegenseitig gerettet. Es war ein weiter Weg bis hierher. Danicas Dad kam angerannt. Auch Ronald rollten Freudentränen aus den Augen. Er nahm seine Tochter in seine Arme. Was ist das für ein Auto? Der Junge hinterm Steuer ist doch nicht volljährig. Der hat bestimmt keinen Führerschein. Hat er den Wagen von seinen Eltern geklaut? Nein, Dad. Der Jaguar ist von 1992. Aber der Junge fährt nicht. Sondern er kann Vollgas fliegen. Der Junge hat nicht mal einen Flugschein. Übrigens, er heißt Jonah. Mom kennt ihn. Wir fliegen ohne Papiere. Das ist eine lange Geschichte. Erzähle ich dir ein anderes Mal. Ruf aber nicht gleich bei der Polizei an, okay? Sagte Danica zu ihrem Dad, grinste ihn an und blickte dann zu ihrer Mom. Schön, dass du so schnell aus dem Krankenhaus entlassen wurdest. Geht es dir wieder gut? Mom, ich brauche meinen Pullover und meine Winterjacke. Warum? Wir fliegen ins Weltall. Da oben ist es kalt, sagte Danica. Wo wollt ihr hin? Fragte Mom ungläubig. Ins Weltall, Mom. Nur ins Weltall. Zurück in die Zukunft, fremde Welten entdecken, bis an das Ende der Welt, in ein anderes Universum. Ah ja, und dann reise ich zum Mittelpunkt der Erde. Danica, bitte rede nicht so einen Blödsinn, sagte Danicas Mom sarkastisch und grinste ihren Ehemann Ronald an. Doch, Mom, meine Freunde Jonah und Yannick fliegen heute zum ersten Mal. Du brauchst keine Angst zu haben. Jonah fliegt nicht die unterschiedlichsten Autos. Er fliegt nur eins, das den Unterschied macht. Das ist total hammermäßig, Mom. Danica, entweder spinnst du oder du träumst. Du bleibst hier. Keine Widerrede, basta! Zischte Mutter Karin geschockt und starrte kopfschüttelnd ihre Tochter an. Mom, ich träume nicht. Träume sind unrealistisch. Diesen Traum kann man fliegen. Danica, du erfrierst doch da oben. Das kannst du deinem Vater und mir nicht antun, sagte Mom flehend. Mom, Jonah meint, da oben sind 28 Grad im Schatten für Schotten. Also die Schotten würden Jonah glatt McDiesel nennen. So sparsam fliegt der, reagierte Danica fröhlich. Danica rannte in ihr Zimmer, zog schnell aus dem Kleiderschrank 3 Pullover, 2 Jeanshosen, 4 T-Shirts, Unterwäsche, 3 Winteranoraks und ihre gefütterten Winterstiefel. Von ihrem Bett nahm sie den kleinen Teddy in die Hand, stopfte alles in die Reisetasche. Sie rannte die Treppe runter, ihre Mom kam ihr nachgelaufen und versuchte, Danica aufzuhalten. Mom, bitte verstehe mich. Ich kann nicht anders. Ich werde Jonah helfen. Er braucht mich. Jonah ist ein toller Typ. Ich habe mich verknallt. Ciao, Mom, wir sehen uns. Danicas Mom verschlug es die Sprache. Was sollte sie sagen? Das war doch gerührter Brei, den ihre Tochter da heraussprudelte. Und Dad schaute tatenlos zu. Er liebte seine Tochter abgöttisch. Mach's gut, Mom. Vertraue mir. Ich komme wirklich bald wieder. Dad, wenn du mitfliegen würdest, verpasst du jede Menge Autobahn. Aber hier bist du bestimmt sicherer. Alles klar? Ciao, bye bye, rief Danica ihren Eltern zu und rannte zum Jaguar. Karin wusste nicht, was sie sagen sollte. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Dann schaute sie Ronald an und sagte zu ihm, ich hab dich immer gewarnt. Das ist der Fluch der Karibik. Wir hätten unsere Hochzeitsreise damals ins Heidiland machen sollen. Aber nein, Karibik. Karibik musste es sein. Hättest du nämlich Heidi genommen, wäre das nicht vorgekommen. Der Fluch der Karibik verfolgt mich noch bis an mein Lebensende. Yannick hatte seinen Sitz nach vorne geschoben, sodass Danica problemlos nach hinten einsteigen konnte. Sie warf ihre Reisetasche auf den Rücksitz. Tür zu. Jonah drückte den Startknopf. Aus den beiden Auspuffrohren schossen die Antriebsstrahlen. »Ich habe euch einen Pullover und eine warme Jacke mitgebracht. Die müssen euch passen«, sagte Danica. Danica, Jonah und Yannick winkten den Eltern zu. Danica sah, wie ihre Mom rückwärts in die Arme ihres Vaters fiel. Offensichtlich war sie ohnmächtig. Das war zu viel. Erst der Schiffsuntergang und nun reist die eigene, frisch verknallte Tochter in einem fliegenden Jaguar ins Weltall. Das kann man nicht so schnell verkraften. Und Dad, der verstand die Jugend sowieso nicht mehr. Jonah schob den Hebel bis zum Anschlag. Leute, die Gefühle heben ab und die Räder dazu. Abenteuer, wir kommen, rief Jonah zuversichtlich und lächelte in den Rückblickspiegel. Natürlich so, dass Danica ihn auch sehen konnte. Energie, ergänzte Danica und zeigte mit ihrer rechten Hand nach oben. Der Jaguar flog dem Horizont entgegen, Richtung palindromisches Meer. Jonah hatte die Ideen und endlich das passende Auto dazu. Nachdem sie über Zeppelinstadt geflogen waren und sich über dem palindromischen Meer befanden, kam Selegner mit ihrem Countach angeflogen. Jonah zog den Steuerungsknüppel zu sich. Der Jaguar flog einer eigenwilligen Wolkenformation entgegen. Die große Wolke hatte die Form eines ungeheuerlichen Wesens angenommen. Es war Blackie, der jetzt Heino aufforderte, ihm die neuartige Hightech-Geheimwaffe zu geben. Dann rief er Seligner zu, möglichst nahe an den Jaguar heranzufliegen. Er wollte mit der Spezialwaffe das neueste Ortungsgerät an den Jaguar posten.
Seligner, fliege etwas tiefer und leicht nach links. Ich schieße das Gerät unterhalb des Hecks an die Bodenplatte des Jaguars. Das Gerät verfügt über einen extrem starken Magneten. John wird das Gerät nie bemerken, sagte Blackie.
Bist du dir da auch ganz sicher, dass das Ordnungsgerät funktioniert? Fragte Seligner.
Aber hallo, Gebieterin, die Dinger sind doch aus alten Stasi-Beständen. Die funktionieren noch in 100 Jahren. Unsere besten demokratischen Techniker hatten die Geräte entwickelt.
Der Ordnungsspion an seiner Cap ist viel zu schwach, als dass wir schon im Weltall noch orten könnten,
fügte der hinten sitzende linke Minister Hobbes hinzu und lächelte sarkastisch dabei. Seligner steuerte den Countach so, dass er seitlich versetzt etwa 2 Meter tiefer hinter dem Jaguar flog. Blackie ließ die Seitenscheibe herab, streckte seinen rechten Arm heraus. In der Hand hielt er die große, futuristisch aussehende Spezialwaffe. Sie sah aus wie eine vergrößerte Pistole.
Blackie feuerte los. Das kleine Gerät schoss aus der Mündung heraus und jagte tatsächlich unter den Wagenboden des fliegenden Jaguar, wo es sich nahezu punktgenau infolge eines extrem starken Magnetismus etwa 20 Zentimeter neben dem rechten Auspuffrohr unterhalb des Fahrzeugs an die Unterbodenverkleidung festsetzte. Blackie ließ sich von Heino ein weiteres Gerät geben und bestückte die Waffe nochmals mit einem solchen schwarzen Signalsender. Er schoss dieses zweite Gerät nun in den linken unteren Bodenbereich.
Du bist einfach genial, Blackie. Gleich 2 Geräte, meinte die königliche Volksverführerin.
Seligner, dann sind wir auf der sicheren Seite. Sollte ein Gerät ausfallen, können wir Chona immer noch orten. Auf jeden Fall empfangen wir die Signale noch, wenn Chona sich schon weit im All befindet. Verlasse dich drauf, den Burschen kriegen wir. Der entwischt uns nicht mehr, sagte Blackie selbstsicher.
Heino und Hobbes nickten zustimmend. Der Countach war dem Team bedrohlich nahe. Seligner versuchte jetzt, an dem silbernen Jaguar links vorbeizufliegen. Geschickt nutzte die Autofliegerin Seligner einen kleinen Navigationsfehler von Chona. Es gelang ihr, an dem Jaguar vorbeizufliegen. Sie versuchte nun, Chonas Auto herabzudrücken. Aber Chona wich jetzt clever nach rechts aus. Seligner knurrte und drückte wie wild auf die Autohupe, um dann an dem wieder vor ihr fliegenden Chona irgendwie vorbeizukommen. Sie hatte die Flugkünste von Chona gewaltig unterschätzt. Immer wieder gelang es Chona, durch seinen Zickzack-Flugstil die Verfolger abzudrängen. Es war eine flugtechnisch perfekte Achterbahnfahrt. Chona hatte absolut nicht bemerkt, dass sich jetzt 2 Ordnungsgeräte im Heckbodenbereich des Jaguars befanden.
Chona, ich kenne einen Berg, der sieht aus wie eine langgezogene Startrampe. Der Berg ist nicht weit weg von der Skiflugschanze. Du solltest dorthin fliegen. Auf den Berg und ab ins Weltall, sagte Danica. Sie dachte kurz nach und fügte hinzu, eine bessere Startbahn werden wir nie finden. Drück auf die Tube. Du kannst den Berg nicht verfehlen. Den sieht man schon aus der Ferne.
Chona lächelte in diesem Moment verschmitzt. Logisch, er wusste eben mehr als Danica.
»Okay, danke für den Tipp. Even 2000 heißt der Berg«, sagte Chona.
Wenig später bemerkte er den eigenartig aussehenden Berg, der lang ansteigend den Weg ins All wies. Chona setzte zur Landung am unteren Ende des Berges an. Er sah auf den langen, wie glatt rasierten Rücken dieses Berges. »Eine Startbahn vom Feinsten. Ayagiak hat recht«, dachte Chona. Er betätigte am Armaturenbrett die Zusatzschubtaste, drückte sie bis zur Hälfte hinein. Ruckartig wurden die 2 Jungs und das Mädchen in ihre Sitze hineingepresst. Chona machte eine Rechtsdrehung, Der Jaguar sauste auf das untere Ende des Berges zu. Das fliegende Auto setzte präzise auf dem unteren Buckelteil auf. Jonah drückte nun die Zusatzschubtaste ganz hinein. Der Motor heulte auf. Der Jaguar schoss auf den steil ansteigenden Buckel des Berges dem Startrampenende entgegen. Dann flog der Jaguar zunächst durch die untere Schicht der Erdatmosphäre, genannt Troposphäre, dann in die Stratosphäre. In der Höhe von etwa 75 Kilometer durchflogen sie die Mesosphäre, kamen danach in die Thermosphäre und danach 500 Kilometer in die Exosphäre. Wenig später befand sich das Team in ihrem silbernen Jaguar im interplanetaren Raum. Danica schaute zurück und rief voller Bewunderung: Leute, schaut mal, unsere Erde sieht wunderschön aus. Habt ihr gewusst, dass die oberen Schichten der Erde aus sehr dünnem Gas bestehen? Das Gas gibt es dann nicht mehr in Molekülen, sondern in Atomen und Ionen. Daher kommt auch der Name Ionosphäre, sagte Danica stolz. Woher weißt du das? Fragte Jonah. Schule, der Lehrer ist total spacig. Kannst du mal um die Erde rumfliegen, Jonah? Fragte Danica. Geht nicht, Danica. Wir verlieren zu viel Zeit. Ich habe das blöde Gefühl, dass Selegna uns auch noch ins All nachfliegt, sagte Jonah und setzte seinen Satz nach einer kurzen Pause fort. Wir fliegen am Mond vorbei. Nach der Anzeige, Jonah wies mit seiner rechten Hand auf das Armaturenbrett, ergibt sich durch die Radar-Echo-Messmethode eine mittlere Entfernung bis zum Mond von 384.401 Kilometern. Also wir sollten sehen, dass wir von hier wegkommen. Leute, fühlt ihr euch auch so leicht? Das ist die Schwerelosigkeit. Das ist total, sagte Danica, konnte aber ihren Begeisterungssatz nicht zu Ende sprechen. Aus den Autolautsprechern meldete sich eine Stimme.
Blauen Chip in den Schacht einschieben.
Am Armaturenbrett leuchtete neben den Luftschlitzen eine Lampe, die rot-blau blinkte. Darüber befand sich ein kleines Display, in dem diese mündliche Aufforderung zu lesen war. Unter dem Display befanden sich zwei kleine Einschubschächte, der eine blau, der andere gelb. Es war soweit. Jonah holte den blauen Chip aus der kleinen Metalldose und schob ihn in den blauen Schacht. Wenige Sekunden später huschten verschiedene Zahlen und Buchstaben in dem Display vorbei. Danach war in großen Buchstaben zu lesen: Entfernung bis zum Pan-Air 23.500 Kilometer. Jonah schaute auf das Display, las den Hinweis, dachte an die Worte von Ayagiak und Kayan und wartete auf eine Reaktion seiner Mitflieger. »Ist schon eine geile Kiste, der Jaguar«, sagte Danica. Jonah wunderte sich, war das alles? Auch Yannick sagte nichts. Er schaute staunend durch die rechte Seitenscheibe in den Weltraum. Das universelle Schauspiel faszinierte ihn mehr als die Displaymeldung. Und Danica tat es ebenso. Offensichtlich interessierte es Yannick und Danica auch nicht, dass Jonah einen äußerst wichtigen Arbeitsschritt ausgeführt hatte. Jonah sah auf das moderne Armaturenbrett. In diesem Moment leuchtete die Lampe rot-gelb wechselnd auf. Aus den Autolautsprechern meldete sich erneut die Stimme.
Gelben Chip in den Schacht einschieben, neue Zeitzone.
Jonah erinnerte sich an die Worte von Kayan. Er nahm aus der Box den gelben Chip und schob diesen in den dafür vorgesehenen gelben Schlitz unterhalb des kleinen Displays hinein. Im Display erschien der Hinweis: Starttaste erst nach Verlassen des Pan-Air drücken. Yannick drehte sich um. Er wollte Danica etwas sagen. Zwangsläufig blickte er durch die Heckscheibe und rief entsetzt: Alarm! Achtung! UFO im Anflug! Die Intelligenzallergiker kommen mit ihrem mobilen Läusezoo. Jonah, da hinten kommen tatsächlich die Typen mit ihrem Countach. Die sind verdammt schnell. Die kommen uns immer näher, bestätigte Danica. Jetzt bitte ganz cool bleiben. Ich gebe Gas. Die Schuldentante kriegt mich nicht. Die muss ja gewaltig tief im Dreck stecken, wenn die uns bis ins All verfolgt. Nur um eine Unterschrift von mir zu kriegen, sagte Jonah geschockt und fuhr fort. Als ich die Volksvertreterin und ihre Rockschleimer in ihrem Schloss das erste Mal sah, kam mir das vor wie eine unheimliche Begegnung der fünften Art. Diesen Hohlbroschen sieht man schon beim ersten Blick ins Gesicht an, dass sie Lebensnieten sind. Jonah, bei aller behindertenfreundlichen Sichtweise wäre es ehrenvoll, wenn du jetzt zackig weiterfliegst. Ärgere dich doch nicht wegen den Schuldentypen. Du hast dich richtig entschieden.
Du hast das Zeug zum Weltraumflieger, sagte Jannik. Der silberne Jaguar flog weiter. Rot-gelb-weiße Strahlen des Antriebs schossen aus beiden Auspuffrohren heraus.
Blickt mal lieber nach vorn. Pass lieber auf die Straße auf. Wo fliegst du eigentlich hin, Jonah? Fragte Jannik.
Ich weiß es nicht. Irgendwohin, wo das Iron, die Banker, das Geld, der Schatz und mein Dad sind. Auf jeden Fall muss ich meinen Auftrag erledigen.
Der Countach kam immer näher. Jonah wurde unruhig. Was sollte er tun? Von der Pan-Air-Röhre war noch nichts zu sehen. Mehr Geschwindigkeit gab der Antrieb nicht her.
Jannik schaute Jonah an und rief, »Gib Gas, Mann! Flieg diese Kiste nicht schneller! Der Countach ist verdammt nahe!«
In diesem Moment zeigte das Display einen neuen Wert an. Entfernung bis zum Pan-Air 19.300 Kilometer.
Jonah dachte nach. Das dauert schon noch eine gewisse Zeit, bis der Jaguar die Röhre erreichen wird. Er versuchte, mit seinem rechten Fuß das Antriebspedal bis zum Anschlag zu drücken, aber viel brachte das auch nicht. Der Jaguar erhöhte nur minimal die Geschwindigkeit. Jannik schaltete das digitale Kosmos-Funkradio ein. Mit diesem Gerät der neuesten Generation konnten sogar Funkwellen aus anderen fliegenden Autos oder Raumschiffen empfangen werden. Plötzlich hörte das Jonah-Team die Stimmen von Selegna, Heino, Blackie und Hoppes aus den Lautsprechern. Offensichtlich herrschte ein totales Chaos im Countach. Blackie schrie seine geliebte Selegna nicht gerade höflich an.
Gebieterin, ich hatte dir schon 100 Mal gesagt, dass du diese Kiste verschrotten und einen Fluglepo mit neuester Autogasanlage kaufen solltest. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören.
Wovon, Blackie? Wovon?
Brustete Selegna heraus und rieb den Daumen mit dem Zeigefinger mehrmals. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu.
Hättet ihr den Tank richtig voll gemacht? Wären wir nämlich jetzt nicht in dieser Lage,
sagte Selegna. Jonah drehte den Lautstärkeregler weiter auf. Selegnas krächzende Stimme war gut zu hören.
Bald geht das Fluggas zu Ende. Wir müssen die Verfolgung abbrechen, sonst kommen wir nicht mehr zurück zur Erde. So geht mir das, seit ich euch als Minister gekürt habe. Nur Probleme, Probleme und nochmals Probleme. Statt eine neue PlayStation zu kaufen, hättet ihr lieber für Gas sorgen sollen. Ich glaube, ihr seid total daneben,
sagte Selegna.
Warum schimpfst du so mit uns, Selegna?
Nun stell dir mal vor, wir sind über dem Mond und das Gas geht aus. Habt ihr schon mal die Engel bei Vollklatschen gehört?
Halt die Luft an, Selegna. Ich hab da mal eine Frage. Wenn wir beim Mond vorbeifliegen, könnten wir doch mal rechts runterhuschen. Vielleicht finden wir was,
meinte Blackie.
Was willst denn du da unten schön finden, Blackie?
Naja, vielleicht haben die Amis damals einen Benzinkanister vergessen. Der Countach fliegt doch auch mit Benzin, oder?
Fragte Blackie.
Ja und?
Fragte Selegna und schüttelte nur ihren Kopf. Manchmal wunderte sie sich über den Intelligenzquotienten von ihrem Vize.
Kannst du dort mal tiefer vorbeifliegen? Vielleicht sehen wir das Meer der Kälte.
Genau, dort wollte ich dich schon immer hinschießen.
Selegna, warum mauerst du heute so?
Blackie, keiner hat vor, hier eine Mauer zu errichten,
zischte Selegna bissig und blickte den sprachlos gewordenen Blackie an. Jonah, Danica und Jannik amüsierten sich köstlich. Wie gut, dass Selegna nicht wusste, dass ihr Funkgerät im Countach auf Senden eingestellt war und die Flüchtenden dieses Streitgespräch im Jaguar mithören konnten.
Selegna, wir müssen umkehren. Fliege zurück auf die Erde. Wir machen besser erstmal den Tank voll. Jonah hat die beiden Leckerlis bekommen und den kleinen Signalsender an seiner Kappe. Wir können den Typen jederzeit orten, selbst wenn er ein paar Lichtjahre weiter im All ist.
Jannik schaltete das Funkradio aus und schaute Jonah geschockt an. Schweigen im Jaguar. Jonah blickte Jannik an. Jonah drehte seinen Kopf nach links. Jannik schaute auf das hintere Unterteil der Cap. In der Tat, da klemmte das Minisendegerät. Jannik riss das Ding kurzerhand von der Cap ab und zeigte es Jonah. Jetzt ist mir alles klar. Deswegen konnten die mich immer finden. Jannik, lege das Ding ins Handschuhfach. Nicht rauswerfen. Mir sagt ein Gefühl, dass wir das Gerät vielleicht noch brauchen. Schau mal, ob sich das Spielzeug ausschalten lässt, sagte Jonah. Ich finde keinen Ausschalter. Das Gerät wird vom Ortungsgerät gesteuert, meinte Jannik, verstaute das Gerät im Handschuhfach. Was meinen die Typen mit Leckerli? Verstehe ich nicht, meinte Jonah irgendwie besorgt und schaute dabei Jannik fragend an. Ich weiß nicht, Jonah. Wir werden das Rätsel schon noch lösen, sagte Jannik zuversichtlich. Während der Jaguar dem nur Jonah bekannten Ziel entgegenflog, schauten Danica und Jannik mal rechts, mal links und dann wieder zum Heckfenster hinaus. Der Weltraum faszinierte sie. Danica war so begeistert, dass sie vergaß, etwas zu sagen. Sterne sandten ihr Licht, manche blinkten. Weit entfernt waren kleine Nebelformationen zu sehen, die in wunderschönen Farben leuchteten. Der Abstand zwischen dem Countach und dem Jaguar wurde erfreulicherweise größer. Vermutlich hatte Königin Sylegna auf Sparflamme geschaltet. Jonah beobachtete dies, indem er laufend in den Rückblickspiegel blickte. Die noch vorhandene Schwerelosigkeit bescherte ihm allerdings ein leichtes Unwohlsein. Jannik und Danica schien der schwerelose Zustand offensichtlich nichts auszumachen. Das Display zeigte in diesem Moment folgenden Wert an. Entfernung bis zum Pan-Air 6.900 Kilometer. Jonah war irgendwie beruhigt, als er diese Zahl las. Er war froh, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Jaguar von dem unsichtbaren Leitstrahl erfasst und in die Pan-Air-Röhre hineingezogen wird. Naja, gespannt war Jonah schon. Hoffentlich klappt das alles so, wie es ihm Kayan erklärt hatte. Er rief in seinem Kopf jene Gehirnzellen auf, in denen die Informationen von Kayan gespeichert waren. Tolle Sache, dachte Jonah. Er war froh, als er Kayans Worte noch einmal wahrnehmen konnte. Kurz vor Erreichen dieser Röhre sendet das fliegende Auto bestimmte Signale aus, die von ihr empfangen werden. Sie fängt an zu leuchten. Dein fliegendes Auto wird nun von einem unsichtbaren Leitstrahl in diese Röhre hineingezogen. Sie leuchtet in einem starken Blau. Jonah gab sich Kayans Ausführungen hin. Jannik schaute verwundert Jonah an und verstand die Welt nicht mehr. Für ihn war der Eindruck entstanden, als ob Jonah ein Selbstgespräch führte. Folgerichtig sagte er, »Hoffentlich kriegst du nicht die Weltraumkrankheit. Ich mache mir Sorgen, Jonah.« »Brauchst du aber nicht. Weißt du, manchmal denke ich eben nach,« reagierte Jonah verschmitzt lächelnd. Plötzlich war ein heller Warnton zu hören. Jonah schaute auf das Display. Entfernung bis zum Pan-Air 1500 Kilometer. Leitstrahl wird in 10 Sekunden aktiviert. Als sich der Jaguar bis auf 1000 Kilometer der noch nicht sichtbaren Pan-Air-Röhre genähert hatte, sendete das fliegende Auto bestimmte hochfrequente, dann tieffrequente Tonintervalle aus. Gleichzeitig blinkten die Scheinwerfer eine bestimmte Lichtkombination. Nur eine Sekunde später leuchtete ein großer, runder Kreis hellblau auf. Der Jaguar flog diesem wie ein riesiger, blauer Ring aussehenden Objekt entgegen. Jannik blickte durch die Frontscheibe. Er war sprachlos. Danica rückte von ihrem hinteren Sitz etwas vor und schaute ebenfalls fasziniert auf das geheimnisvolle Geschehen. Die Röhre wurde immer mehr sichtbar. Die blaue Farbe zog sich von vorn bis über die gesamte Länge des Pan-Air. Es sah grandios aus. Plötzlich bildete sich ein Dreikantstern innerhalb des Röhreneingangs. Am hinteren Rand entstanden dreieckige, flammige Zacken, die ebenfalls blau leuchteten. Aus dem Mittelpunkt kamen utopisch schnelle, hellgelbe Lichtstrahlen auf den Jaguar zugeschossen. Sie legten sich um das fliegende Auto und schienen den Wagen abzutasten. So schnell wie sie gekommen waren, lösten sich die Lichtstrahlen wieder auf und verschwanden im Nichts. Jonah bemerkte, dass irgendeine Veränderung passiert war. Das Lenkrad des Jaguars reagierte nicht mehr. Das Flying Car kam der immer mehr tiefblau leuchtenden Ringöffnung des Pan-Air näher. Jonah dachte an die Worte von Kayan. 50 Meter Durchmesser sind nicht viel, aber trotzdem wirkte die Röhre gigantisch. Danica blickte noch einmal zurück. Von dem Countage waren nur noch ganz schwach die beiden Scheinwerfer zu sehen. Der Abstand betrug mindestens 3 Kilometer. Jonah, Yannick und Danica spürten einen kleinen Ruck. Jonah wunderte sich, warum seine Freunde noch keine Fragen gestellt hatten wegen des Pan-Air und des Szenarios, was sich gerade abspielte. Vielleicht gaben sie sich voll diesem abenteuerlichen Handlungsablauf hin. Es entstand im Fahrzeug ein undefinierbarer Druck. Die zwei Jungs und das Mädchen wurden zwar nicht ruckartig, aber langsam in ihre Sitze hineingedrückt. Die blaue Röhre leuchtete noch stärker in der blauen Farbe auf. Das dreikantige Kreuz war jetzt klar zu erkennen. Danica schaute gespannt nach vorn. »Was ist das denn? Ob das gut geht, Jonah? Ich habe Angst!« keuchte sie und stützte sich mit ihrer rechten Hand an der Rückenlehne von Yannicks Sitz ab. Jonah fühlte sich verpflichtet, eine kurze Erklärung abzugeben. »Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist alles okay. Bitte habt Vertrauen. Es wird uns nichts passieren. Wir werden gleich etwas erleben, was noch kein Mensch erlebt hat«, sagte Jonah selbstsicher, legte seine Hand dezent auf den Oberschenkel von Yannick und fuhr fort. »Vertraue mir, Yannick. Alles wird gut.« Yannick hätte vorhin das Kosmos-Funkradio nicht abschalten sollen. Dann hätten die drei Passagiere nämlich jetzt gehört, was da hinten in dem Countach los ist. Selegna hatte offensichtlich die leuchtende Röhre gesehen und erschrak. Dieser Schock, und weil Blackie in das Lenkrad gegriffen hatte, verursachte eine Reaktion der Art, dass Selegna ihre Lippen zu fest aufeinander presste und sie sofort hektisch öffnete. Dummerweise hatte sie vergessen, ihr Gebiss mit genügend Haftpulver zu versehen. Ihr Gebiss flog heraus und fiel hinab in den Fußraum. Blackie fing an, das Klapperding zu suchen, stieß Selegna an, die wiederum verdrehte das Lenkrad, der Countach sauste nach links und kam ins Trudeln. Blackie fing an zu lachen, nachdem Selegna zahnlos irgendetwas sagte, das er aber nicht verstand. Und so trudelten sie weiter. In diesem Moment meldete sich die Stimme aus dem Lautsprecher.
Eintritt in das Pan-Air in 5 Sekunden.
Plötzlich wurden Jonah, Yannick und Danica noch fester in ihre Sitze hineingedrückt. Der unsichtbare Leitstrahl hatte den Jaguar fest im Griff. Jonah wollte seinen Freunden noch etwas zurufen, ging aber nicht mehr. Das Fahrzeug wurde mit einer ungeheuerlichen Kraft in den blauen Tunnel hineingezogen. Es war gewaltig. Es leuchteten mal blaue, mal weiße, mal rote Lichtstrahlen auf. Dann folgte ein wahnsinniger Stroboskopeffekt. Hell, dunkel, hell, dunkel. Der Leitstrahl kam aus der Mitte des dreiflügeligen Sterns. Es war, als würde sich der Jaguar in einem glühenden Ofen befinden, in dem jeden Moment farbige Flammen aus allen Richtungen auf das Fahrzeug zuschießen würden. Die Wände innerhalb dieser Röhre waren tatsächlich in gewölbte Nischen aufgeteilt. Jonah rätselte, ob darin die drei Schwerkraftverstärker eingebaut sind und wo soll der Reaktor sein? Das Stroboskoplicht wurde noch intensiver. Danica schrie, Angst hoch 3. Yannick bekam eine Gänsehaut bis in den kleinen Zeh. Jonah blieb ganz cool. Er war ja informiert. Dennoch hoffte er, dass dieses Spektakel bald zu Ende gehen würde. Plötzlich wurde das Fahrzeug mit einer unheimlichen Kraft zurückgezogen und sofort wieder nach vorn dem Tunnelende entgegengeschoben. Im Rückblickspiegel bemerkte Jonah, dass sich etwas Rundes, Blaues am Heck des Jaguars befand. Das farbige Szenario schien nochmal an Stärke zuzunehmen. Danica schrie noch immer, Yannick zitterte. Jonah lächelte nur verschmitzt. Er wusste ja, dass alles gut gehen würde. Der Tunnelausgang kam näher. Wie kleine Flammen sahen die Zacken aus, die sich am Tunnelende um die Röhre herumzogen. Es dauerte nur 2 Sekunden. Der Jaguar wurde mit einer gewaltigen Kraft aus dem Tunnel herauskatapultiert. Das blaue Licht des Tunnels erlosch in der letzten Sekunde des Hinausfluges. Von der Röhre war nichts mehr zu sehen. Sie schien wieder unsichtbar zu sein. »Was war das denn? Das war ja total voll krass. Das gibt's doch nicht. Hammerspacig«, sagte Yannick. Danica war noch nicht fähig, einige Worte über ihre Lippen zu bringen. Sie zitterte noch immer vor Angst. Und die Sterne leuchteten wie kleine Weihnachtskugeln im Weltallhimmel, als wäre nichts geschehen. Offensichtlich war es Selegna gelungen, den Countach unter Kontrolle zu bringen. Sie sah die blaue Röhre und wollte dem Jaguar hinterherfliegen. Sie dachte wohl, rein und durch. Aber das hätte sie besser nicht denken sollen, denn die Röhre stellte plötzlich ihr blaues Leuchten ein. Von der Röhre war nichts mehr zu sehen. Plötzlich griff Blackie erneut ins Lenkrad und verhinderte dadurch in letzter Sekunde einen Zusammenstoß mit der unsichtbar gewordenen Röhre. Der Countach sauste nach rechts und driftete abwärts. Selegna setzte ihr Gebiss, das sie soeben gefunden hatte, wieder ein, nahm das Steuer in die Hand, drehte den Countach um 180 Grad und flog gassparend langsam zurück zur Erde. Die letzten Kilometer musste Selegna leider die Gasschwebe Anlage einschalten. Beide Warnleuchten der Gasanzeige blinkten schadenfroh rot, mal links, mal rechts. Die weltoffene Königin wollte nur das eine: heim ins palindromische Schuldenreich, heim ins Schloss und erstmal in die Badewanne. Blackie war froh, dass sie nicht mehr zum Mond geflogen sind, um im Meer der Kälte nach Ami-Benzinkanistern zu suchen. Blackie war es schon kalt genug in dem fliegenden Countach. Ob Selegna mit dem Reservegas noch bis zur Erde kommen würde? Im Jaguar war die Stimmung logischerweise anders. Da die Schrift wegen der neuen Zeitzone im Display noch immer blinkte, zeigte Yannick auf das Display und sagte, du solltest jetzt den gelben Chip vollständig in den Schlitz hineinschieben und die Starttaste drücken. Ich bin gespannt, was das für eine Zeitzone sein soll. Okay, rief Jonah erwartungsvoll und drückte mit seinem rechten Zeigefinger den gelben Chip bis zum Anschlag. Der Jaguar legte an Geschwindigkeit zu. Sterne huschten wie Glühwürmchen vorbei. Die Jungs und das Mädchen wurden in ihre Sitze hineingepresst. Der Schwungvorgang dauerte nicht lange. Der Jaguar entwickelte eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Der Weltraum schien sich zu verzerren. Jonah, Yannick und Danica spürten eine Veränderung ihres Körpergewichts. Sie waren bestimmt froh, dass sie durch die künstliche Schwerkraft von ihrer Schwerelosigkeit erlöst wurden. Der Lautsprecher meldete sich abermals.
Flugzeitdimension R4G-Time.
Es war Danica, die zuerst entdeckte, dass sie noch über eine Sprache verfügte. Choda, sag doch bitte, was war das für ein Ding, durch das wir da geflogen sind? Also ich glaube, das war so ein thermodynamischer Reaktor, in dem jede Menge Protonen mit Atomen ionisiert, neutralisiert und mit so Kryptanzeug vermischt wurden. Und dann kamen Altronen dabei raus. So irgendwie war das. Also ganz genau erkläre ich euch das ein andermal, sagte Jonah verschmitzt. Er blickte in den Rückblickspiegel und sah, dass im Heckbereich eine blaue Farbe intensiv leuchtete. Er konnte aber nur das Oberteil des Objektes sehen, von dem ihm Kayan erzählt hatte. Jonah gab nun seinen Freunden eine ernsthafte Erklärung und sagte, Leute, wir haben am Heck einen Mini-Pan-Air und wir fliegen jetzt mit dem tollsten Antrieb aller Zeiten in andere Welten, in Galaxien, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Und wie heißt dein Antrieb? Fragte Yannick. Hams-Antrieb, Hyperaltronen-Magnetstrahlantrieb, wenn ihr wisst, was ich meine. Unaufhaltsam flog der Jaguar weiter in die Tiefen des Alls, vorbei an traumhaften Galaxien, Sternen und Planeten. Nachdem Danica ein kleines Nickerchen gemacht hatte, fiel ihr ein, dass sie Jonah noch etwas Wichtiges fragen wollte. Jonah, wo fliegen wir eigentlich hin?
Ich weiß nicht, antwortete Jonah kurz und bündig.
Das verstehe ich nicht, Jonah. Du entführst mich ins Weltall und weißt nicht, wohin? Das ist ja toll, prustete Danica erstaunt heraus. Rege dich nicht auf, Danica. Schau mal, wie schön der Weltraum ist. Sterne und Planeten, soweit das Auge reicht, sagte Yannick. Jonah, hast du wirklich keinen Autoflugschein? Fragte Danica. Quatsch, hier fragt doch keiner nach dem Flugschein, sagte Jonah lapidar. Ist in dem Jaguar auch ein Kühlschrank, Cola und was zu futtern? Fragte Yannick. Yannick, aber hallo, mein Wunschstab macht's möglich. Es ist für alles gesorgt. Bitte sei ganz beruhigt, du wirst weder verhungern noch verdursten, antwortete Jonah fröhlich. Und wenn der Sauerstoff ausgeht, was machen wir dann? Fragte Yannick besorgt. Dann nehmen wir eben Süßstoff, meinte Jonah und lachte. Und wo machen wir unsere Geschäfte? Fragte Jannik freundlich. Danica antwortete schlagfertig. Ja, du hast Sorgen. Da machst du eben die Hose. Fliegen wir mit Lichtgeschwindigkeit, Jonah? Hatte Jaguar einen Warp-Antrieb? Nein, Danica. Hast du eben nicht zugehört? Unser Flugauto hat den neuen Hams-Antrieb. Und wie du im Display siehst, fliegen wir in einer neuen Zeit berechnen. R4G-Time, antwortete Jonah stolz.
Das ist ja voll krass. Schaut mal geradeaus, Leute. Ich glaube, ich träume. Wunderschöne Sterne und Planeten. Im Universum ist immer Weihnachten. Hier ist die Welt noch in Ordnung, schwärmte Danica. Jannik fügte hinzu, der hellrote Planet da unten sieht aber gespenstisch aus. Das sollten wir uns mal anschauen.
Okay, Leute, lassen wir uns überraschen. Festhalten, jetzt geht's abwärts, sagte Jonah und drückte den Steuerknüppel nach vorn.
Wahnsinn, der rote Himmel und die Wolke hinter den Bergen sehen aus wie ein Pferdekopf. Und die großen Pflanzen haben eine gelbe Farbe. Die hohen Berge sind majestätisch. Seht ihr auch die Lichter am Fuß des mittleren Berges? Fragte Danica begeistert.
Ja, mir kommt es vor, als würde ein roter Nebelschleier die Landschaft zu spacig erscheinen lassen, meinte Jannik.
Das ist ein Reflexionsnebel. Manchmal wird Staub sichtbar, wenn er das Sternenlicht reflektiert, sagte Jonah.
Also der Nebel sieht aus wie ein Pferdekopf, hielt Danica fest.
Man nennt ihn tatsächlich Pferdekopfnebel. Er ist eine gigantische, astronomische Erscheinung. Diese Brutstätte einer Sternenentstehung ähnelt einem Sturm aus turbulenten Gasen. Der Pferdekopfnebel sieht aus wie eine Märchenfigur. In Wirklichkeit ist er aber ein aufgebauschter Turm aus kaltem Gas und Staub, erklärte Jonah mit selbstsicherer Stimme.
Kaltes Gas und Staub? Verstehe ich nicht, sagte Jannik.
Ich erklär's dir mal mit anderen Worten. Bei diesen Nebeln handelt es sich um Gashüllen. Wenn die roten Riesensterne am Ende ihres Lebens angelangt sind, werden die Gashüllen von den äußeren Schichten ausgestoßen. Der heiße Kern des Sterns wird freigelegt. Dann strahlt er ultraviolett bis dunkelrot und regt die Hülle an, zu fluoreszieren. Das dauert einige 10.000 bis sogar 1 Million Jahre. Dann wird sich die Hülle vollständig im Weltall verlieren.
Jonah war stolz über sein Wissen.
Woher weißt du das alles, Jonah? Fragte Jannik.
Betriebsgeheimnis. Mein Dad sagte immer, ich sei ein astronomischer Bursche. In das Weltall zu fliegen, war schon immer mein größter Wunsch. Schön, dass ich dies mit euch erleben darf.
Jonah, ich muss hier was fragen. In der Schule haben wir gelernt, dass eine Supernova einen großen Teil eines Sterns ins All befördert. Und wieso entstehen dann die gigantischen Farben? Fragte Danica neugierig.
Schau, Danica, das ist so. Wenn durch die Supernova viele Teile eines Sterns in den Weltraum fliegen, beträgt die Anfangsexpansionsgeschwindigkeit etwa 5.000 bis 12.000 Kilometer pro Sekunde. Die extrem starke Schockwelle komprimiert das interstellare Medium. Und das wiederum versucht eine gigantische Röntgenstrahlung aus einer 1 Million Kelvin heißen Plasma, antwortete Jonah und fühlte sich dabei wie sein Astronomielehrer.
Ich werde das mal abkaufen. Und wer ist Kelvin? Fragte Jannik.
Das ist doch ganz einfach. Das Kelvin ist definiert als der 273. Teil der thermodynamischen Temperatur des Dribbelpunktes des Wassers. Dribbel heißt dreifach. Eine Temperaturdifferenz von einem Kelvin ist gleich derjenigen von einem Grad Celsius, erklärte Jonah.
Und was bedeutet das? Fragte Danica. 0 Grad Celsius entspricht einer thermodynamischen Temperatur von 273 Kelvin. Alles klar, Danica?
Nein, aber musst du gleich so heiß werden?
Ja, ist schon gut. Ich sage nichts mehr. Danica, schalte mal das Radio ein. Ich brauche jetzt Musik und Stimmung. Aus den Lautsprechern war die Stimme des Moderators zu hören.
Hier ist Radio U5 mit dem Wetterbericht und dem erfolgreichsten Verkehrsfunk. Nach Auflösung einzelner Nebelfelder scheint wieder überall die Sonne. Auf der gesamten Pferdekopf-Nebelstraße wurde uns bis jetzt kein mobiles Fotostudio gemeldet. Rufen Sie uns an, wenn Sie einen Blitzer sehen. Radio U5, traumhaft hören vom Nordall bis zum Südall. Wir wünschen allzeit guten Flug.
Das ist mega geil. Fotostudio im Weltraum. Das gibt's doch nicht, meinte Yannick belustigt. Die Musik, die Radio U5 nun spielte, traf genau den Geschmack von Danica, Jonah und Yannick. Sie sangen mit, besser gesagt, sie kröten mit. Sollen wir um die Milchstraße herumfliegen? Also ich bin für mittendurch, schlug Yannick verschmitzt vor. Yannick, etwas für deine Bildung. Unsere Milchstraße ist eine Versammlung von über 100 Milliarden Sternen. Das sind riesige Glutbälle. Da drinnen fusioniert Wasserstoff zu Helium. Eine immense Strahlung wird dort erzeugt. Das sind allesamt nukleare Kraftwerke, die zu einer gigantischen Spirale geordnet wurden. Die Spirale ist mindestens 15.000 Lichtjahre dick und 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Das kann man sich kaum vorstellen. Und da gibt es noch jede Menge Sternenhaufen. Die haben sich allesamt zu Kugeln geformt. Die Milchstraße treibt wie eine riesige fliegende Untertasse durchs All, erklärte Jonah. Wenn wir da hineinfliegen, finden wir nie die Banker und das Iron und dein Dad erst recht nicht, fügte Danica hinzu. Nach einer kurzen Redepause blickte Jonah gespannt durch die Frontscheibe, zeigte mit seiner rechten Hand nach rechts und rief freudig erregt seinen beiden Freunden zu. »Gleich sind wir im Licht des Trifidnebels!« »Woher kennst du diesen Namen?« fragte Danica. »Danica, wir haben ein Navi mit Farbdisplay an Bord. Das Ding ist ein toller Fremdenführer«, sagte Jonah. »Ob es auch eine Sprachsteuerung hat?« fragte Yannick. »Okay, ich schalte mal Tante Navi ein«, sagte Jonah. »Nein, ich mache das. Deine Hände bleiben am Steuer. Pass du lieber auf die Sterne auf. Hör mir mal, was Tante Navi sagt.«
»Ihr befindet euch bereits mehr als 100 Erforschi-Time-Jahre von der Erde entfernt. Am hellen, ausgedehnten Lagunen-Emissionsnebelkomplex, danach an den Dunkelwolken und einer Gruppe diamantartiger Sterne vorbeifliegen.« Tangiert das Zentrum des Lagunennebels und fliegt dann in nördlicher Richtung weiter. Danach seht ihr den M2O-Nebel. Der in drei Sektionen unterteilte nebliche Bereich wird Trifidnebel genannt. Dieser rote Emissionsnebel mit seinen jungen Sternenhaufen ist von einem blauen Reflexionsnebel umgeben. Am Nordrand befindet sich der kleine Charion-Signa-Planet. Von hier aus seht ihr in nordöstlicher Richtung den wunderschönen Trifidnebel. Sauerstoff ist auf Charion Signa reichlich vorhanden.
Yannick war begeistert und sagte, von dem Trifidnebel habe ich schon tolle Fotos gesehen. Ich kann dir nur empfehlen, Jonah, fliege mal zu dem kleinen Planeten. Die Tante Navi hat recht, von dort haben wir einen sagenhaften Blick auf den Trifidnebel. Das muss absolut hammermäßig sein. »Okay, fliegen wir halt hin, aber vorher brauche ich einen Kaffee. Möchtet ihr auch einen?« fragte Jonah. Jonah öffnete das Handschuhfach. Darin befand sich eine fest eingebaute, kleine, neugestellte, hypermoderne Kaffeepadmaschine mit automatischer Kaffeepadzufuhr und Entsorgung gebrauchter Pads. Jonah betätigte die Taste. Er nahm den gefüllten, essbaren Becher weg und fragte, wollt ihr einen Kakao oder lieber Cappuccino? Kapu, aber mit viel Milch, antworteten Danica und Yannick fast einstimmig. Ja, ja, wenn die Milch den Kaffee küsst, kommt Leben in die Tasse, sagte Jonah und lächelte verschmitzt.
I need you by my side. Till the end of night.